Herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit Herz und Knochen, dem Podcast für alle, die Medizin lieben und leben. Heute mit Don Felix und einem Interviewgast, also heute ausnahmsweise mal nicht mit mir, ich bin nur ganz am Anfang kurz dabei.
Ja, servus Nina. Ich habe mich mit meinem Kollegen und Freund Thomas Saller getroffen, den stelle ich euch vor. Und wir haben über das Thema Promotionen geredet. Das ist jetzt nicht mein Kernthema, das ist aber schon so ein bisschen Ninas Thema. Das heißt, ich habe mich schon mal vorgefühlt mit dem Thomas und wir haben darüber geredet. In seiner Funktion als PD hat er damit natürlich viel zu tun. Und wir werden eine Follow-up-Folge aufnehmen mit der Nina, die auch relativ reingefuchst ist im Thema Promotionen. Und da werden wir euch so eine Art Fahrplan liefern, wie es zur Promotion geht. Aber jetzt ohne weiteres Vorgeplänkel, los mit Thomas.
Heute habe ich einen sehr interessanten Gast dabei, und zwar Privatdozent Dr. Thomas Saller, ein Kollege von mir, der Oberarzt in der Anästhesie am Uniklinikum Großhadern der LMU München ist. Zudem ist der Thomas Notarzt und leitender Notarzt in München, daher kennen wir uns tatsächlich auch, und er forscht im Bereich Gerontoanästhesie und perioperatives Delir. Servus Thomas, schön, dass du dabei sein kannst.
Ja, Don Felix, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute dabei sein darf.
Ich habe dich natürlich total gezielt rausgesucht, weil wir machen diesen Podcast natürlich für junge Kollegen und Kolleginnen. Und wie du sicher selber gut weißt, ist oft die Frage nach der Promotion, nach dem Doktortitel, brauche ich das, wie geht das, ist das wichtig? Und du bist in dem Thema deutlich versierter als ich, weil du massiv viel forschst, weil du viele Doktoranden betreust und Doktorandinnen und weil du dich natürlich massiv mit dem Thema befasst. Und deswegen habe ich gedacht, ich gehe an die Quelle und hole mir einen Experten. Gleich vorweg für die Hörer, ich habe den Thomas natürlich mal gepubmeddet, wie man das so macht, und habe gefunden, dass er an 29 Veröffentlichungen beteiligt ist, davon 13 als Erst- oder Letztautor. Kommt es ungefähr hin?
Das, glaube ich, passt gut.
Ja, interessanterweise habe ich so kurz durchgeguckt, die Themen, die habe ich ja vorhin schon genannt, zu denen du geforscht hast. Ich habe aber auch so zwei oder drei, ich nenne es jetzt mal Einhörner, entdeckt. Gibt es noch einen anderen Thomas Saller oder hast du tatsächlich auch mal an Tranexamsäure geforscht?
Ja, tatsächlich ist es auch es gibt so eine Arbeitsgruppe zur Hämotherapie und der Kollege, der Philipp, der hat mich da an dem Projekt beteiligt. Und wir haben auch ein paar andere Projekte zusammen gemacht, wo es eben um das Thema sitzende Lagerung ging. Das geht eben auch sehr gut in den Bereich rein, weil Gerontoanästhesie natürlich Patienten betrifft, die zum Beispiel einen Blutverdünner haben, ne? Also NORAC oder DORAC. Und da weiß man gerade im Schockraum ja häufig nicht, was die eingenommen haben. Und der Philipp hat sich eben damit beschäftigt, wie man das erkennen kann mit rotem Diagnostik. Und da gibt es eben ein paar Kontaktpunkte und die Arbeit zur Tranexamsäure ist halt eine davon, genau.
Nice, also es ist schon ziemlich beeindruckend, wenn man das mit meinen eher wenigen Publikationen auf PubMed vergleicht. Ich glaube, ich habe 4, 2 davon sind nicht medizinischer Natur, sondern Genetik, ist das natürlich eine ganz andere Nummer. Wie dem auch sei, fangen wir mal so an, wie viele Doktoranden betreust du eigentlich am Stück über den Daumen gepeilt?
Also ich glaube, es sind so um die 8 Doktoranden, die aktuell beschäftigt sind in irgendeiner Phase der Promotion, genau.
Das ist eine ziemlich signifikante Nummer. Wie ist denn das? Hast du grob eine Übersicht, wie viele Doktoranden oder Doktorandinnen erfolgreich ihre Doktorarbeit beenden, also mit einem Doktortitel beenden?
Das ist, also was meine persönliche Statistik, wenn du so willst, ist, hat sich das mit der Zeit geändert. Ich glaube deswegen, weil meine Auswahl auch ein bisschen kritischer geworden ist. Mhm. Da sind wir eigentlich auch schon mitten im Thema drin, weil ich ganz häufig eigentlich versuche, die Doktoranden, ich sage es jetzt mal überspitzt, loszuwerden. Also ich sage ihnen lauter Gründe, warum sie bitte nicht promovieren sollten.
Okay.
Weil, ja, sagen wir es mal so, es ist für viele halt ein Thema, das so ein bisschen mit dazugehört zum Studium. Ja, das macht man halt so. Und ich glaube, wenn man mit dieser Denke dran geht, dann kann es eben häufig sein, dass man da, das kann auch manchmal klappen, ja, aber häufig ist es so, dass man damit eher Schiffbruch erleidet. Also man muss sich vorher sehr, sehr gut überlegen, warum will ich denn eigentlich promovieren, und muss Das muss eine ganz aktive Entscheidung sein. Also nicht so, man könnte auch in Österreich studieren, da gibt es ja auch einen Doktortitel. Das ist aber eben eine medizinische Abschlussarbeit. Und das ist doch was anderes, als wirklich aktiv eine Promotion zu machen.
Also du hast schon zwei große Themen angesprochen, die für mich auch von Interesse wären später. Das eine ist die studienbegleitende Doktortitel, die es ja in manchen Ländern gibt. Und das andere ist, und damit würde ich tatsächlich gerne anfangen, der Doktortitel, braucht es den? Also inwieweit muss man den heutzutage haben? Und als Follow-up-Frage, wenn das nicht für jeden relevant ist, für wen ist es denn relevant?
Genau, also was ich allen InteressentInnen immer sage, ist, oder die Frage stellt, warum wollen sie denn eigentlich promovieren? Und da kommen die unterschiedlichsten Antworten. Und ich versuche dann immer zu erklären, eigentlich braucht man eine Promotion nur dann, wenn man eine akademische Karriere anstrebt, weil das ist die Grundvoraussetzung, um zu habilitieren, um Professorin zu werden. Wenn man das nicht vorhat, dann muss man eigentlich nicht promovieren. Es gibt so eine gewisse Einschränkung, die ist, dass wenn man wirklich ein Orchideenfach machen will oder etwas ganz Spezielles, was eben nur in der Uniklinik geht. Ich sage jetzt mal Transplantationsmedizin, das ist, glaube ich, so ein Punkt. Wenn ich Transplantationschirurgin werden will, dann muss ich sehr wahrscheinlich promovieren, weil es vielen auch nicht bekannt gibt, das Wissenschaftszeitgesetz in Deutschland. Und das gilt eben nicht nur für Historiker oder Psychologen, sondern das gilt eben auch für Mediziner. Und das bedeutet, dass man nach 6 Jahren ohne Promotion raus ist aus dem akademischen Klinikbetrieb, zumindest Status heute. Es gibt seit gut 1,5 Jahren eben arbeitet das BMBF daran, also das Bundesministerium für Bildung und Forschung, um eben dieses Gesetz zu verändern. Das ist auf viel Widerstand gestoßen. Letztlich wird es irgendwann dahin kommen, dass ja, Ärztinnen, die an einer Uniklinik arbeiten, wahrscheinlich nicht zwangsläufig promovieren müssen, möglicherweise. Vielleicht bleibt es auch dabei. Sinnvoll ist es natürlich trotzdem und ich muss auch sagen, ich unterstütze schon auch diese Forderung, dass man an der Uniklinik promoviert sein muss. Es wird aber sicher auch in Zukunft Ärztinnen und Ärzte geben, die eben ohne Promotion auch an der Uniklinik arbeiten können, möglicherweise.
Also ich teile deine Meinung und verstehe das. Also primär ist es relevant für Leute, die im akademischen Betrieb tätig sind oder sein wollen. Jetzt haben natürlich einen Haufen Leute Doktortitel, auf die diese Beschreibung nicht zutrifft, zum Beispiel ich. Das nennt man ja teilweise, also ob das jetzt bei mir die Motivation war oder nicht, können wir danach nochmal besprechen. Aber man spricht, glaube ich, auch von diesen Klingelschild-Doktorarbeiten. Also Leute, die wollen halt einen Doktortitel haben, damit sie eine bestimmte Reaktion auf Patienten oder bei Patienten auslösen können. Was hältst du davon?
Ganz interessante Frage. Das sage ich tatsächlich auch. Wenn Sie es nur fürs Klingelschild haben wollen, dann geht das einfacher, wenn Sie es einfach im Ausland sich besorgen. Die Möglichkeiten gibt es ja auch. Da gibt es auch ganz lustige Titel, die man dann auch führen darf. Und am Ende ist es doch so, Herr und Frau Doktor werden wir doch immer bleiben. Ganz egal, ob wir promoviert haben oder nicht. Deswegen würde ich, wenn man jetzt wirklich vorhat, eine Hausarztpraxis zu eröffnen, lieber auf die Promotion verzichten und mich lieber um Skills bemühen, die man dann wirklich auch in der Familienmedizin braucht. Da gibt es auch eine ganze Bandbreite. Ne? Da würde ich eher davon abraten. Ich akzeptiere aber schon auch, das ist ja völlig adäquat zu sagen, ich möchte mich aber einfach mal wissenschaftlich beschäftigen und ich nehme auch dann ein Freisemester in Kauf, um das ordentlich zu machen.
Also ich finde, da waren jetzt unterschwellig ein paar ganz wichtige Informationen. Einerseits für die wenigen nicht-medizinischen Zuhörer. Und zwar habe ich jetzt deine Aussage relativ klar entnommen, dass der Doktortitel per se über die eigentliche medizinische Qualifikation, die der Mensch an den Tag bringt, nicht zwangsläufig was aussagt.
Ja, also ich gehe schon davon aus, dass man im Laufe seines langen Studiums auf dem Weg zur Ärztin, Arzt so viel wissenschaftliche Kompetenz vermittelt bekommt, um zumindest Studien zu beurteilen, die man liest. Ne? Dazu muss man, glaube ich, nicht zwangsläufig selber geforscht haben. Natürlich gewinnt man ganz andere Einblicke, wenn man das selber macht. Und wir an der LMU haben zum Beispiel die Möglichkeit, eben in dem Modul 6 eben ein ganz spezielles Projektsemester zu machen, das man vielfältig nutzen kann, zum Beispiel zum Erstellen einer Promotion, aber durchaus auch andere Projekte, um eben diesen Wissenschaftsbetrieb kennenzulernen.
Das finde ich, ist natürlich eine gute Alternativlösung. Also ich sag mal, aus meiner Perspektive, was für mich die Pros und Kontras für einen Doktortitel waren, Die Pros waren bei mir schon die, dass man sich eben nochmal intensiviert mit Wissenschaft befasst hat. Und ich finde auch, das ist einer der Hauptgründe, wieso das Leute machen sollten. Weil du sagst jetzt, im Studium ist man ja damit schon ein bisschen konfrontiert. Da gibt es ja spezielle Fächer dafür. Ich empfand die immer als nicht in die Tiefe greifend genug. Und ich hatte insbesondere jetzt während Corona schon das Gefühl, dass da auch ziemlich viele Kollegen waren, die vielleicht die wissenschaftlichen Datenlagen nicht adäquat ausgewertet haben. Beziehungsweise, ich will mich jetzt da gar nicht rausnehmen, aber ich habe von mir teilweise für mich erkannt, okay, das ist jetzt einfach eine Statistik oder eine Situation, die kann ich persönlich einfach nicht für mich verarbeiten. Und dann habe ich mich einfach auf Experten verlassen, die das eben können. Und ich glaube, das ist auch eine wichtige Erkenntnis, die man in einer Doktorarbeit zieht, dass man vielleicht auch mal weiß, wo man sich
sehr schnell an seine Grenzen stößt. Ja, das stimmt. Also das geht mir persönlich auch so. Also Statistik ist ein tolles Fach, da habe ich, glaube ich, auch viel gelernt, aber bei weitem nicht das, was man bräuchte, um irgendwie wirklich alles auswerten zu können, was man so liest. Ne? Und das ist ja auch ein Fach, das sich verändert. Ne? Insofern gar kein Wunder. Aber vielleicht kann ich da gleich einsteigen, weil das ist schon auch ein bisschen der Sinn von den strukturierten Promotionsprogrammen, die es eigentlich fast an allen Unis, zumindest in Deutschland, gibt und die absolut sinnvoll
sind. Seit neuestem, glaube ich. Also das hatte ich, glaube ich, in meinem Studium nicht oder in meiner Doktorarbeit, da können wir
genau, das gab es da tatsächlich noch nicht, aber inzwischen gibt es es tatsächlich an allen Unis und die starten relativ früh. Manchmal ist damit auch eine Förderung verbunden, also irgendwie eine Form von Stipendium. Die Programme sind alle so aufgestellt, dass man eben auch über sein Thema hinaus einfach grundlegende Skills erlernen kann, die einfach für jede Form von Wissenschaft wichtig sind. Und da ist auch ein wichtiger Punkt immer der Austausch mit anderen Doktorandinnen, sodass man wirklich in einer guten, großen Breite einfach einen Einblick bekommt in die Forschung. Und nachdem das letztlich die Voraussetzung ist, heute in der Medizin zu promovieren, glaube ich, lernen heutige Promovierende deutlich mehr über das hinaus, was auch, du hast ja genannt, welche Sachen da so abgelassen werden online, auch von Leuten, die möglicherweise promoviert oder auch habilitiert sind. Trotzdem kann man, glaube ich, die Promotion von früher vielleicht nicht mehr mit dem vergleichen, was strukturierte Promotionsprogramme bieten.
Also das ist Hoffnung schaffend, finde ich. Jetzt habe ich so ein paar Horror-Stories, die sind natürlich so ein bisschen aus der Vergangenheit. Eine ist tatsächlich meine eigene gewesen. Bei mir war es so, ich habe eine Doktorarbeit in einem mir fachfremden Fach angefangen, also in der HNO, und ich habe die tatsächlich auch beendet. Allerdings war es so, dass mein Doktorvater, der mich betreut hat, nach einer Weile mehr oder weniger im Streit mit dem Institutsleiter die Klinik verlassen hat. Und das führte dann dazu, dass ich glaube, wir waren drei Doktoranden, keine Unterschriften von dem Institutsleiter mehr bekommen haben. Also meine Doktorarbeit war zum Beispiel komplett fertig. Die Veröffentlichungen waren schon draußen, also es war fertig veröffentlicht. Und es fehlte dann, glaube ich, 1,5 Jahre lang eine Unterschrift, die ich mir dann irgendwie durch Penetranz geholt habe. Und das heißt, meine Doktorarbeit ist sehr verspätet gekommen. Ich glaube, die anderen zwei sind einfach gar nicht passiert. Ein anderer Kollege von mir, der ist, glaube ich, 2 Generationen über uns beiden, sagen wir mal eine, der hat, glaube ich, 3 Doktorarbeiten angefangen und die sind alle glaubhaft nicht durch sein Verschulden nicht zu Ende gekommen. Meinst du, das ist eher so ein Ding der Vergangenheit? Das gibt es jetzt durch diese Promotionsprogramme vielleicht bessere Instanzen?
Also ich meine, dass ein Betreuer die Klinik verlässt, vielleicht auch nicht im Guten, das wird natürlich auch heute noch vorkommen. Bei uns an der LMU ist es tatsächlich so, dass wir aus diesem Grund eine Betreuerkommission haben, bestehen aus 3 habilitierten KollegInnen. Und damit, auch wenn einer jetzt die Klinik verlässt, die 2 anderen sozusagen noch mit drin hängen, um das so ein bisschen abzufedern. Ja. Kann man ganz ehrlich sein, wenn so etwas passiert, dann wird sich die Promotion auf jeden Fall verzögern. Und das war bei mir auch so, da gab es eine strukturelle Änderung, die halt einfach die Arbeit um 1/2 Jahr verzögert hat. Und das muss man, glaube ich, einfach bei einer Promotion immer mit einrechnen. Insofern kann das jetzt bei uns nicht mehr so vorkommen, aber man ist natürlich nicht gefeit davor. Ich kenne auch eine wirklich Horrorstory. Noch schlimmer, da ist nämlich der Betreuer oder Doktorvater tatsächlich verstorben. Und dann muss man erstmal jemanden finden, der das übernimmt. Das wurde im Institut dann auch okay gelöst und hat der Kommilitonin damals nicht geschadet. Aber das kann natürlich durchaus auch passieren. Ne? Und am Ende, und das hast du schon auch richtig angesprochen, ist ganz wichtig, dass man mit Penetranz einfach dranbleibt, ne? Weil man hat da Zeit investiert. Ich glaube trotzdem, dass die große Zahl der nicht fertiggestellten Arbeiten dann doch persönliche Gründe hat. Und ich habe eben auch schon ein paar wirklich total engagierte Doktorandinnen betreut, die zum Teil auch gesagt haben, ja, es passt jetzt nicht mehr, eine Erkrankung in der Familie, wo man sich irgendwie kümmern muss. Ja, vielleicht auch der Wegzug, wo einfach der Lebensmittelpunkt sich verändert hat und man einfach nicht mehr so aktiv da sein kann. Und ich glaube, ich habe bei allen diesen Doktorandinnen immer versucht, irgendwie noch eine Alternative anzubieten, damit es eben nicht ganz zu Ende geht. Aber ja, ich glaube, das ist die häufigste Form, dass man selber vielleicht feststellt, dass man sich doch nicht so sehr dafür begeistern kann, das wirklich zu Ende zu bringen. Und deswegen ist mein großes Ding eben vorher ganz klar, ich habe es vorhin ja so gesagt, ich versuche die Leute eher abzuschrecken, damit man wirklich in sich geht, schon zu Beginn der Themenfindung, welches Thema passt denn zu mir? Ein ganz großer Erfolgsfaktor ist, dass man das in einem Fach macht, für das man sich wirklich begeistern kann. Ja, also du bist ja jetzt auch Chirurg geworden, aber wenn man im chirurgischen Fach promoviert und dann aber eher konservativ arbeiten will, dann kann das möglicherweise dazu führen, dass einfach das Interesse nicht mehr da ist oder meistens vielleicht sogar umgekehrt, dass man vom konservativen Fach in die Chirurgie einfach den Fokus verliert. Und da fällt mir auch noch ein Freund von mir ein, der tatsächlich eine hochexperimentelle Arbeit gemacht hat in so einem S3-Labor Virologie, also vor 25 Jahren, und der das auch erfolgreich publiziert hat, aber einfach nicht die Muße hatte in seiner Tätigkeit als Chirurg, diese Arbeit fertig zu schreiben. Mhm. Und das ist eigentlich das Schlimmste, was passieren kann, wenn man eben diese viele Zeit investiert hat und dann am Ende eben keine Promotion daraus resultiert. Und das muss man wirklich vermeiden, weil das einfach für alle Beteiligten schade ist.
Ja, ich glaube, was du schon gesagt hast, das eine ist natürlich, das Leben kann einfach dazwischen kommen. Du hast jetzt in Anführungsstrichen so Extremfälle genannt, wie also einschneidende Ereignisse im Leben, sage ich jetzt mal. Ich glaube, bei vielen, bei denen ich es miterlebt habe, da ist einfach der Job dazwischen gekommen. Weißt du, die haben halt angefangen zu arbeiten und dann die ersten 2 Jahre als Assistenzarzt haben sie halt dann gemerkt, puh, das ist ja doch ganz schön anstrengend, was ich da mache. Und ich habe, glaube ich, keine mentalen oder zeitlichen Valenzen mehr, mich jetzt noch dahin zu setzen und so ein Ding zu schreiben.
Und Felix, da hast du total recht. Und bei mir war es ehrlich gesagt ganz genauso. Ich habe auch so ein Promotionssemester genommen. Und ich glaube, in diesem Promotionssemester ist nicht ein Experiment gelaufen. Es hat alles danach stattgefunden. Und das war auch gut unterzukriegen. Aber letztlich ist die Arbeit, ich glaube, erst im dritten Weiterbildungsjahr fertig geworden, weil natürlich die Arbeit einen ganz anderen Fokus setzt, wenn man dann auch noch Familie dazu hat, erst recht. Und man muss sich dann wirklich quälen, sich hinzusetzen und das fertig zu machen. Und das ist zum Beispiel ein Grund, warum ich eigentlich nur Bewerberinnen nehme, die tatsächlich sehr, sehr früh im klinischen Studium sind, also im 5., 6. Semester, weil es ansonsten sehr unrealistisch wird, dass man die Arbeit noch fertigstellen kann. Ich habe auch ein paar Beispiele, wo es erfolgreich geklappt hat, aber die Garantie ist es nicht. Im Gegenteil, das Risiko ist hoch, dass es dann eben deswegen nicht klappt.
Also ich glaube, da sind wir einer Meinung. Jetzt, du hast ja vorhin schon angesprochen, dass eine der wichtigsten Sachen ist, dass man sich am Anfang mal hinsetzt und vielleicht für sich selber klar wird, A, wieso will ich promovieren und dann B, in welche Richtung will ich promovieren. Wie finde ich am besten heutzutage eine Promotion, die zu mir passt? Also bei mir war es früher tatsächlich so, da gab es nicht irgendwie so ein zentrales Register, sage ich jetzt mal, sondern du hast einfach jedes Institut individuell angeschrieben und gefragt, sag mal, habt ihr eigentlich gerade Doktorarbeiten? Und bei mir war es tatsächlich so, ich habe die Unfallchirurgie und Orthopädie angeschrieben und da kam ziemlich brutal zurück, nee, also im Moment haben sie da gar keine Chance.
Da hast du schon Glück gehabt, dass du überhaupt eine Antwort bekommen hast, weil viele Leute, die sich bei mir melden, sagen, sie haben nie irgendeine Antwort überhaupt zurückbekommen. Also wir antworten eigentlich immer, aber es ist ein ganz guter Punkt, gerade wenn man noch nicht weiß, in welche Richtung es gehen soll und das. Also ich sage ja, es sollte zum späteren Fachgebiet passen, aber weiß ich im 5. Semester, was mein späteres Fachgebiet sein wird? Also ich wusste das bis zum PJ eigentlich nicht, ob ich Chirurgie oder Anästhesie machen will.
Guter Punkt.
Aber es gibt eben die Möglichkeit, auf so Veranstaltungen wie die Doktorbörse, die es in München gibt, sowas gibt es auch fast an jedem Uni-Standort, einfach eine Doktorarbeitsmesse zu besuchen, wo man einfach Kontakt mit den Arbeitsgruppen aufnehmen kann, auch gucken, ob die Leute zu mir passen. Aber am Ende ist es natürlich so, das Thema muss einem selber passen. Und wir nehmen mal an, du willst unbedingt Anästhesie machen und suchst eine Doktorarbeit. Und dann kannst du viele Leute aus der Anästhesie finden. Mhm. Aber das ist natürlich nicht die Garantie, dass das Thema, das dahinter steckt, nur weil es in der Anästhesie ist, auch dir taugt. Also ich glaube, das Thema muss einen wirklich so beschäftigen, dass man dafür sagen kann, ja, ich brenne für dieses Thema. Mhm. Und wenn ich das habe, dann ist das Fach genau, glaube ich, gar nicht mehr so wichtig. Und viele Forschungsthemen haben ja auch überlappende Fachbereiche. Aber nichtsdestotrotz sollte man ein Thema wählen, das dann vielleicht auch mit dem späteren Fach, das man vielleicht machen will, auch ein bisschen was zu tun hat, weil man ja am Ende auch so ein bisschen Experte auf diesem Gebiet sein wird. Und das ist natürlich auch eine sehr gute Eintrittskarte für einen späteren Job oder für andere spätere Jobs.
Absolut. Also ich meine, das ist mir so ein bisschen verwehrt geblieben, aber ich sehe das immer häufiger jetzt bei den Medizinstudenten und Studentinnen, die ich in meiner Klinik betreue, dass die aufgrund ihrer Doktorarbeit natürlich Kontakt zu, ich nenne es jetzt mal, hochrangigen Persönlichkeiten bekommen. Und wenn man sich da nicht dumm anstellt, hat man halt gleich mal den Fuß in der Tür, dass jemand entweder einem einen Job anbietet oder auch mal bereit ist, den Telefonhörer in die Hand zu nehmen und einem woanders einen Job zu organisieren. Das hat natürlich auch viel Wert, wenn man sich das so überlegt.
Und ansonsten ist man ja in der Medizin auch viel unterwegs. Und ich glaube, das Wichtigste ist, aktiv auf die Suche zu gehen, Leute anzusprechen. Hast du ein Thema, das offen ist, bei Formulaturen einfach aktiv auf die Leute zuzugehen und natürlich auch Kommilitoninnen zu fragen, ja, wo promoviert ihr, sich auszutauschen? Gibt es da Empfehlungen? Und ein paar von meinen Doktoranden kommen tatsächlich auf Empfehlung von schon fertigen Doktoranden.
Sag mal, das ist mir jetzt gerade gekommen. Hast du das auch schon mal gehabt, dass jemand zu dir gekommen ist oder davon gehört, zu jemand anderem gekommen ist, der ein Thema selber mitgebracht hat, in Anführungsstrichen, also der gesagt hat, hey, also das fände ich total interessant, du bist der Experte auf dem Gebiet, was hältst du davon?
Ja, das ist ganz, hatte ich tatsächlich schon, und ich versuche das tatsächlich auch bei meinen Doktoranden ganz genauso zu machen, dass wir die Ausschreibung sehr, sehr allgemein machen und ich dann sage, arbeitet euch doch ein bisschen ein in dem Projekt. Und vielleicht findet ihr dann eine Fragestellung, die einfach besonders gut zu euch passt. Das ist so der Kontrapunkt, wäre die typische experimentelle Arbeit, wo klar ist, es gibt irgendwie eine Förderung für ein Projekt mit diesen oder jenen Zellen und man muss das und das pipettieren. Da kann man sich auch dafür begeistern, aber das ist vielleicht weniger einfach, als wenn man eben in der Arbeit speziell mit einem eigenen Interesse sich die Arbeitsgruppe aussucht und dann tatsächlich selber ein Thema findet, für das man sich begeistern kann, für das man auch andere begeistern kann. Und dann ist es fast eine Erfolgsgarantie.
Ja, also kann ich auch wieder nur zustimmen. Jetzt möchte ich kurz aus Deutschland weggehen und mal deine Meinung dazu einholen, wie das in anderen Ländern geregelt ist. Wenn du in einem Land, Österreich hast du ja vorhin auch schon angesprochen, die enden letztendlich ihr Studium mit diesem Dr. Univ, mit dem die Leute rumlaufen. Ich finde es übrigens interessant, Dr. Univ hört sich fast gut an, besser an als Dr. Med, gell? Deswegen, aber wenn Leute nach Ende des Studiums im Rahmen ihres Studiums einen Doktortitel bekommen, das würde ja die Leute aussortieren, die pro forma Studien machen, die pro forma Doktorarbeiten machen. Und man hätte dann vielleicht mehr Kapazitäten für die Leute, die echte Forschung betreiben wollen. Würde das deiner Meinung nach nicht vielleicht so die Grundbedürfnisse aller besser bedienen?
Naja, das ist schon länger in der Diskussion und spätestens nach der Bologna-Reform war es ja so, dass man schon auch gesagt hat, naja, das ist ja ein Masterstudium und da muss man zum Schluss eine Masterarbeit schreiben. Da ist sicher auch dieses Konzept des Projektsemesters bei uns drauf zugeschnitten, dass man eben auf jeden Fall so eine Projektarbeit machen sollte. Und ich glaube, das ist auch das, was man fordern kann, dass man irgendein Projekt macht. Mhm. Das muss aber ja nicht unbedingt zur Promotion reichen. Das geht schon weit darüber hinaus. Beide Systeme haben ihre Vor- und Nachteile, haben ihre Berechtigung. Jemand, der in die Forschung gehen will, der wird sicherlich nicht wegen der Qualität von seiner Promotion beurteilt, sondern, wie du es vorhin gesagt hast, was habe ich auf PubMed, in welchen Journals publiziert. Da zählen noch viele andere Sachen dazu. Am Ende ist für die Forschungscommunity zählen, glaube ich, ganz andere Sachen als eben so ein schnöder Titel vom Namen. Ne?
Vollkommen richtig. Wobei ich es immer noch manchmal höre, dass in Abteilungen, nicht universitären Abteilungen, auch gesagt wird, also bei mir wird kein Arbeitsvertrag verlängert, wenn da nicht ein Doktortitel kommt, oder da werden Fachärzte nicht eingestellt, wenn die keinen Doktortitel haben. Ob das jetzt sinnvoll ist, sei mal dahingestellt.
Genau. Lass mal so stehen.
Genau. Jetzt, wir kommen so ganz, ganz langsam zum Ende hin. Habt ihr von eurer Fakultät irgendeine Art von Promotionscheckliste, die mögliche Doktoranden und Doktorandinnen abarbeiten können?
Ja, es gibt natürlich immer sehr viel Information im Internet. Mhm. Also auch unsere Fakultät bietet da wirklich viele Infos an. Eine echte Checkliste gibt es an sich nicht. Es gibt natürlich eine Promotionsordnung, an der man sich entlanghangeln sollte. Und da wäre tatsächlich mein Ratschlag, wirklich vorab ganz aktiv in die Recherche zu gehen, Informationen einzuholen. Wie läuft die Promotion an meiner Uni ab? Das ist ja total unterschiedlich. Ja, ne? Also absolut. Bei manchen ist so eine Mini-Facharztprüfung sogar zum Schluss mit dabei. Ne? Das muss man sich vergegenwärtigen, wenn man in einer ganz anderen Stadt ist, vielleicht ein ganz anderes Fach macht. Auch die Frage, sind denn Änderungen in der Promotion geplant oder in der Promotionsordnung geplant? Die muss man natürlich auch schon mit einberechnen. Und es gibt viele Angebote der Fachgesellschaften, wo man auch so Skills lernen kann, Summer Schools, irgendwelche Retreats. Und die bieten auch teilweise Unterstützung an bei Kongressreisen. Also was ich sagen möchte, ganz gut ist, wenn man sich in diesem Fach auch umguckt, in dem man promovieren möchte, gibt es eben Unterstützung. Und das impliziert manchmal dann auch, dass man so eine Checkliste bekommt. Ja. Trotzdem ist es so, die strukturierten Promotionsprogramme, die geben einem so eine Checkliste eigentlich an die Hand. Und damit kommt man eigentlich ganz gut auch durch die Promotion.
Du hast gerade die Ressourcen im Internet angesprochen, die es gibt. Wir werden ja mit dieser Podcast-Folge eine dieser Ressourcen sein, hoffentlich eine sehr erfolgreiche, die den Leuten so ein bisschen ein paar Grundideen gibt, wie man mit dieser Promotion und mit der, ja, ich nenne es jetzt mal eine Hürde, mit der Hürde umgehen kann. Ich würde nochmal ganz kurz versuchen, dass wir gemeinsam so eine Art Zusammenfassung machen, dass wir die vielleicht sogar chronologisch für die Zuhörenden das sammeln, wie sie am besten vorgehen. Also wenn ich das richtig verstanden habe, idealerweise ist es A, wenn man sich mal wirklich hinsetzt und für sich Gedanken macht, vielleicht eine Pro- und Kontraliste erstellt, will ich das? Wenn ja, wieso will ich das? Und das dann nochmal reflektiert. Das idealerweise nicht so ein Semester vorm Staatsexamen, sondern vielleicht, wenn man ein, zwei Semester klinische Erfahrung hat, damit man schon so ein bisschen was gesehen hat.
Ja, es kommt darauf an, für so Promotionsprogramme gibt es manchmal Bewerbungsfristen, da müsste man dann sogar in der Vorklinik schon beginnen. Aber je früher man drüber nachdenkt, desto erfolgreicher kann man es am Ende abschließen. Ja, absolut.
Okay, also früh Überlegungen diesbezüglich betreiben. Dann vielleicht sich auch mal hinsetzen und überlegen, was sind im Moment meine medizinischen Interessen, damit man sich in der Richtung eine Doktorarbeit suchen kann, und dann einfach mal gezielt Kontakt mit diesen Menschen aufnehmen und, das sage ich jetzt aus meiner Perspektive, auch Kontakt mit ehemaligen Doktoranden von den Betreuern mal
unbedingt aufnehmen. Ja. Das biete ich zum Beispiel immer an, Kontakt aufzunehmen. Das ist extrem wichtig.
Weil ich habe gehört, es soll auch schlechte Promotionsbetreuer geben, und es soll ja auch einfach die Situation geben, dass einfach zwei Menschen nicht zusammenpassen. Und das ist vielleicht gut, wenn man das frühzeitig erkennt.
Deswegen muss man sich einfach gut kennenlernen, die Arbeitsgruppe kennenlernen. Es hilft auch nichts, wenn der Betreuer total spitze ist, aber die Kollegen, Kolleginnen im Labor ätzend.
Genau so ist es. Und dann, also was ich für mich festgestellt habe, ist, man muss sich halt, das ist eine Doktorarbeit, ist halt trotzdem was, wo man sich reinfuchsen muss. Also man muss dann schon die Zeit reinbringen und man muss halt einfach mal letztendlich auch die Arbeit liefern. Gell?
Genau, also ich glaube, das ist der Zeitpunkt, wenn man irgendwie ein Thema gefunden hat, dann muss man einfach versuchen, wirklich einen realistischen Plan zu machen und eben zu berücksichtigen, welche Formulaturen brauche ich noch, wann muss ich Lernphasen haben. Das muss ja einfach auch zu dem, egal ob man jetzt experimentell oder klinisch arbeitet, zu den Phasen der Datenerhebung irgendwie passen und Freizeit und Familie und Freunde berücksichtigen. Ne? Mhm. Das sollte natürlich auch nicht hinten bleiben, weil auch das ist ein Erfolgsfaktor für so eine Promotion. Man braucht da jemanden, der einen auch unterstützt, und das liest man auch immer in den Danksagungen. Ne? Und ich sage auch immer gerne, es gibt drei Phasen in der Promotion. Die erste Phase ist halt die der Vorbereitung inklusive Datenerhebung. Danach kommt aber noch die Datenauswertung. Mhm. nach der Datenauswertung muss man das noch schreiben. Ne? Und die zwei Phasen werden meistens irgendwie hinten raus vergessen. Die muss man wirklich sinnvoll mit einberechnen vorher, bevor man dieses Projekt beginnt.
Ich habe noch einen, vielleicht so einen kleinen Laientipp, der meiner Meinung nach sehr wertvoll ist für die gesamte Medizin, aber jetzt halt auch für die Promotion. Ich habe vorhin relativ offen zugegeben, mit manchen Statistiken habe ich mich schwer getan. Der Thomas hat dann gesagt, also selbst er, der deutlich mehr Erfahrung hat, tut sich mit manchen Statistiken auch mal schwer. Das zeigt ganz einfach, wir können nicht alles können, sondern wir müssen auch bereit sein, uns Hilfe zu holen. Und das ist, glaube ich, ein ganz guter Lerneffekt, weil auch später in der Medizin ist es so, wir können nicht immer alles können und wissen, sondern wir müssen wissen, wann wir uns Hilfe holen sollen. Und das ist auch keine Schande.
Absolut, genau. Also das ist auch was, was ich mir für heute aufgeschrieben hätte. Ja, Hilfe holen ist nicht peinlich und so funktioniert ja auch Wissenschaft in der Zusammenarbeit, ne, mit anderen, die einfach das, was man braucht, besser können als man selber. Gerade Statistik gehört dazu und ich glaube, kein wirklich gutes Paper kommt ohne einen Statistiker aus. Der ist sogar meistens unter den Autoren. Ne? Und auch dann, wenn es irgendwie nicht läuft, dann gibt es so Angebote wie die Nacht der ungeschriebenen Promotionsarbeiten. Also es gibt keinen Zeitpunkt, wo man nicht Hilfe brauchen kann bei einer Promotion. Und die sollte man sich aktiv einholen. Und die bekommt man auch immer. Ja, also es wird keiner sagen, nee, hättest du dich mal vorher gemeldet, jetzt mag ich nicht mehr. Man bekommt, glaube ich, zu jedem Zeitpunkt Unterstützung von den Leuten. Da ist unsere Community Gott sei Dank schon ganz fair.
Ich glaube fast, das war ein unübertreffbares Schlusswort, außer du hast doch irgendwelche Punkte, die wir jetzt übergangen haben.
Nee, also so als Take-Home-Message, ne, wir brauchen einfach ein Thema, das zu einem selber passt. Mhm. Die Informationen einholen ist ein ganz wichtiger Punkt und einen realistischen Plan machen. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, man muss am Ende immer neugierig bleiben. Das ist, glaube ich, der wichtigste Erfolgsfaktor für eine Promotion und auch für eine wissenschaftliche Karriere.
Ja, sehr schön. Danke, lieber Thomas. Das bringt uns zum Ende einer sehr interessanten Folge über die Promotion in der Medizin. Falls ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, irgendwie andere Erfahrungen oder spezielle Erfahrungen positiver oder negativer Art gemacht habt, dann könnt ihr die natürlich gerne mit uns teilen. Kontaktinformationen sind wie immer in den Shownotes verlinkt. Danke euch vielmals und danke dir nochmal, lieber Thomas.
Danke, dass ich dabei sein durfte. Schönen Tag noch, Felix.
Ciao.
Ciao, ciao.